Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Folge 7 des Podcastes hier auf daslangesuchen.de. Heute nehme ich euch virtuell mit in die Kluterthöhle in Ennepetal. Ennepetal liegt so ungefähr 15-20 Kilometer östlich von Wuppertal und beherbergt unter anderem die Kluterthöhle. Die Kluterthöhle ist einmal eines der bedeutendsten Höhlensysteme in ganz Deutschland gewesen. Inzwischen sind auch noch ein paar größere entdeckt worden, aber mit rund 380 Gängen und einer Gesamtlänge von rund 5800 Metern und noch einigen weiteren, zumindest über hydraulische Höhlensysteme, das heißt Höhlensysteme, die unter Wasser stehen, verbundene weitere Höhlen, ist es auf jeden Fall ein nationales Naturmonument. Ein Teil dieses Höhlensystems kann man im Rahmen verschiedener Führungen besichtigen und an einer solchen Führung haben wir teilgenommen und ich möchte euch so ein bisschen was davon erzählen, was es im Vorfeld einer solchen Führung zu beachten gilt. Ich möchte euch da ein, zwei Tipps geben und darüber hinaus werde ich euch so ein bisschen was von der Höhle und der Führung dazu erzählen. Meine Heimat ist die Grenze zwischen Bergischem Land und Rheinland. Dort bin ich zu Hause, dort bin ich unterwegs. Zu Fuß, beim Wandern, sportlich mit dem Rad, gemütlich bei Kaffee und Kuchen, neugierig mit den Kids, immer wieder auf der langen Suche nach neuen und spannenden Orten und Begegnungen. Seid dabei und begleitet mich ein Stück hier in meinem Podcast Das lange Suchen. Ein ganz wichtiger Punkt beim Besuch der Kluterthöhle war, dass wir uns nicht spontan auf den Weg gemacht haben, sondern dass wir diesen Besuch ein bisschen geplant haben, da die Höhle ja auch nur im Rahmen von Führungen zu besichtigen ist. Es gibt verschiedene Führungen, beispielsweise die erste Einfahrt. Dort geht es darum, einfach nur mal kurz, so innerhalb von einer Dreiviertelstunde, Stunde, ungefähr einen Kilometer durch die Höhle zu laufen auf ausgebauten Wegen und ein bisschen Eindruck von der Höhle zu bekommen und so allgemein ein bisschen Wissen über diese Höhle vermittelt zu bekommen. Die Zeitreise und die Fossilienreise sind zwei weitere Führungen, die auch auf diesem normal begehbaren und beleuchteten Weg durch die Höhle führen, die allerdings ein bisschen dahingehend ausgerichtet sind, geschichtliche Aspekte zu dieser Höhle, wie hat sich diese Höhle insgesamt entwickelt. Die Fossilienreise geht eher dahingehend. Es war ja früher einmal ein Korallenriff, die dann zu einer Kalksteinhöhle wurde oder das dann zu einer Kalksteinhöhle wurde. Und da geht es dann so ein bisschen um die Aspekte, was für Tiere, was für Fossilien kann man innerhalb dieser Höhle finden. Und das sind so diese drei normalen Führungen, die für Einsteiger sind. Darüber hinaus gibt es noch eine Schatzsuche für Kinder ab 4 Jahren, wobei auch dieses Programm tatsächlich eher etwas für kleinere Kinder ist. Darüber hinaus gibt es noch weitere Führungen, beispielsweise die Erlebnistour, Erlebnistour Spezial oder auch eine Extreme Tour. Das sind Touren, die auch abseits des ausgebauten Weges durch die Höhle führen, das heißt durch dunkle Gänge, durch enge Gänge, durch niedrige Gänge, so dass es auch zu Klettereinlagen kommen kann, wirklich enge Passagen, die auch nur robbend bewältigt werden können zwischen den Felsen hindurch, beziehungsweise zwischen dem Gestein hindurch. Es kann teilweise auch nass und schlammig werden. Und das Mindestalter für diese etwas, ich nenne sie jetzt mal extremeren Führungen, liegt bei 8 Jahren für die Erlebnistour und beispielsweise bei 16 Jahren bei der Extreme Tour. Wir haben im Vorfeld einfach mal am Tag, wo wir in die Höhle fahren wollten, relativ früh morgens in der Höhle oder beziehungsweise dort vor Ort in dem Tourismusbüro beziehungsweise in der Höhle angerufen. Haben uns dort kurz beraten lassen zu diesen einzelnen Führungen. Wir haben 2 Kinder mit dabei gehabt, 7 und 11 Jahre, hatten erst überlegt, für die Kleine wäre vielleicht die Schatzsuche interessant gewesen. Da sagte man uns aber dann schon, dass man durchaus schon einige Anmeldungen für diese Schatzsuche, die an dem Tag angeboten wird, hat. Und die Kinder auch tatsächlich im Alter wirklich so ungefähr ab 4 Jahren sind. Und in dem Alter, wer sich ein bisschen damit auskennt, weiß, ist durch den Altersunterschied, gerade bei so einer Tour wie einer Schatzsuche oder ähnlichem, liegen die Interessen der Kinder durchaus schon etwas anders. Wir haben uns dann für eine erste Einfahrt entschieden, auch für einen bestimmten Terminslot. Das heißt, für eine bestimmte Uhrzeit sollte losgehen um 14 Uhr bei uns. Und haben auch dann schon morgens früh, es war glaube ich 10:30 Uhr, diesen Terminslot für uns mit reserviert. Man muss wissen, dass die normalen Führungen auf maximal 35 Personen begrenzt sind. Andere Führungen wie die Erlebnistour oder die Extremtour können auch da durchaus noch geringere Teilnehmerzahlen haben, sodass der Höhlenführer auch durchaus den direkten Überblick über die Gruppe behält, was ich auch vernünftig finde. Im Umkehrschluss muss man halt dann, oder es ist günstiger, dass man einen Termin für eine solche Führung reserviert, damit man dann auch zu einer bestimmten Zeit an der Führung teilnehmen kann. Wir waren dann ungefähr 14:45 dort vor Ort und unsere Gruppe war so voll, dass wir an der Kasse, wo wir unseren Eintritt bezahlen oder bezahlt haben, mitbekommen haben, dass einige spontane Besucher auf eine der späteren Führungen vertröstet werden mussten. Es dauert, zumindest aus unserer Sicht, da werde ich später nochmal zukommen, etwas ungünstig, wenn man da dort einen längeren Aufenthalt hat, aber komme ich später zu. Wir haben also an einer ersten Einfahrt teilgenommen und an der Kasse haben wir Chips bekommen, also so Plastikchips bekommen, nachdem wir bezahlt haben und konnten dann von dem Kassenbereich, der im Haus Ennepetal angesiedelt ist, über eine Brücke in das Naturschutzgebiet, in dem die Klutathöhle auch liegt, hinübergehen. Dort ist vor dem Höhleneingang noch ein kleines Gebäude, wo halt die Höhlenführer ihre Aufenthaltsräume drin haben und der Höhleneingang. Nach kurzer Wartezeit dort vor der Höhle hat uns unser Höhlenführer in Empfang genommen, hat diese Chips, Coins eingesammelt und uns durch den Eingang der Höhle geführt. Der Eingang der Höhle ist ungefähr ca. 70 cm breiter und ungefähr 1,50 m hoher Gang, wo ich zumindest gebückt durchlaufen muss, damit ich mir den Kopf oben nicht anstoße. Kurz hinter dem Eingang besteht die Möglichkeit, sich einen Helm auszuleihen. Es kann durchaus auch für jemanden, der nicht häufiger in engen Gängen, niedrigen Gängen unterwegs ist, durchaus ratsam sein, denn auch auf dem normal ausgebauten Weg durch die Höhle gibt es Passagen, an denen die Deckenhöhe wirklich etwas geringer ist. Das heißt, es kann mal 1,50 Meter sein, 1,70 Meter, häufiger auch schon mal 1,80 Meter, sodass man so gerade eben sich in den Kopf stößt. Und ich kann euch sagen, nicht hier, aber da in einer Höhle oder in einem solchen niedrigen Gang sich den Kopf zu stoßen, tut verdammt weh. Also ich empfehle euch, zumindest aus meiner Sichtweise, dort einen Helm zu tragen und euch auszuleihen. Wie dem auch sei. An dieser Stelle, wo es die Helme gibt, hat man auch die Möglichkeit, sich kurz den Einstieg, der von der Erlebnistour genutzt wird und auch von allen anderen Touren, die abseits der normalen befestigten oder beziehungsweise ausgebauten Wege innerhalb der Höhle stattfinden, anzuschauen. Dieser Eingang führt führt ungefähr ein relativ steiles Stück, also fast senkrecht, ungefähr 1,50 Meter hinunter. Und das bei einer Breite von, ich schätze mal, 70, 60 Zentimetern. Dann geht dieser Gang dort nach ungefähr 3 Metern in ein kleines dunkles Loch über. Dieses Loch hat einen Durchmesser von, ich schätze mal, 50 cm, sodass man wirklich nur auf dem Bauch liegend da durchrobben kann. Und an der Stelle waren wir dann, zumindest für unseren Teil, erstmal froh, dass wir nicht die Extremtour bzw. die Erlebnistour gebucht haben. Unsere Kleine wäre dafür auch zu klein gewesen. Es gibt das Mindestalter von 8 Jahren für die Erlebnistour. Aber ich glaube, zumindest auch mir als Erwachsenem wäre an der Stelle eventuell etwas mulmig geworden. Zumindest hätte es eine gewisse Überwindung gekostet, sich da durchzubewegen. Nach diesem Loch wird auch der Gang dort wieder höher. Es wird also nicht das gesamte Stück dort auf dem Bauch zurückgelegt. Aber unsere erste Einfahrt ging dann ungefähr 1000 Meter durch diese Höhle hindurch. Insgesamt, wobei es halt ein relativ langes Stück, ich würde schätzen so ungefähr 400 Meter, 450 Meter auf einer Strecke. Dann ging es um eine Schlaufe, die ungefähr, ja, ist schwierig zu schätzen, aber ich denke, so ungefähr 200 Meter hatte, die dann wieder zurück auf den Weg, den man schon auf dem Hinweg gegangen ist, führte. Und dann ging es wieder auf demselben Stück zurück. Was aber auch in Ordnung ist. Der Weg insgesamt in der Höhle, man muss halbwegs trittsicher sein. Das heißt, kleine Unebenheiten im Boden kommen vor. Teilweise stehen auch Steine oder so Gesteinsvorsprünge auf dem Boden, wo man immer so ein bisschen aufpassen muss, wo man hintritt. Das ganze Stück ist im Rahmen der normalen Führung halt so ausgebaut, dass man keine großen Versätze drin hat. Klar hat man zwischendurch mal ein paar Treppenstufen und das ist etwas uneben, aber wenn man halbwegs gut zu Fuß ist, ist es kein Problem. Die Höhle insgesamt ist seit 3 oder 4 Jahren mit einer neuen Beleuchtung versehen. Ich war vor vielen, vielen Jahren schon mal in einer Höhle, die so mit ja, Feuchtraumlampen, hin und wieder mal eine Neonröhre oder aber eine, ja, so diese klassischen Kellerlampen ausgeleuchtet war. Das Lichtkonzept in der Klutathöhle sind LED-Spots, die wirklich auch so ausgerichtet sind, dass man beispielsweise besondere Felsformationen, die dort zu sehen sind, wirklich toll in Szene gesetzt hat. Oder aber, dass man seitlich nochmal Gänge ausgeleuchtet hat, dass man beispielsweise den Teich unter Tage oder innerhalb der Höhle dort gut sehen kann. Also es ist wirklich toll und auch beeindruckend gemacht. Im Rahmen dieser Führung hält dann unser Expeditionsleiter, der Höhlenführer, an verschiedenen Stellen einmal an, die auch so groß sind, dass man als diese 35-köpfige Gruppe sich zusammenstellen kann und der Höhlenführer ein paar Themen ein bisschen näher erläutern kann. Da geht es zum einen ein bisschen um die Entstehung der Höhle, sodass wir wussten, wie aus einem tropischen Korallenriff, das ursprünglich mal am Äquator ungefähr lag, zunächst eine Kalksteinschicht wurde und aus dieser Kalksteinschicht später letzten Endes eine Höhle am Rande des Bergischen Landes wurde. Schlicht und einfach dadurch, dass das Wasser bestimmte Gesteine dort entsprechend ausgewaschen hat aus dem Kalkstein. Darüber hinaus wurde wirklich auch lebhaft davon berichtet, wie beispielsweise im Dreißigjährigen Krieg sowohl Katholiken als auch Protestanten dort immer mal wieder Zuflucht gefunden haben, sodass diese Höhle auch als Schutzort und Zufluchtsort für die lokale Bevölkerung dort diente. Oder aber, dass die Franzosen vor der Höhle standen, sich aber nicht hineingetraut haben, während die Höhle selber von der Bevölkerung entsprechend als Rückzugsort während eines Krieges gedient hat. Gleiches gilt natürlich auch für den Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg, die dunklen Kapitel unserer Geschichte, die aber letzten Endes auch dann irgendwann dazu führten, dass dadurch, dass die Bevölkerung beispielsweise während des Zweiten Weltkrieges dort Schutz gesucht hatte, ein vor Ort ansässiger Arzt beobachten konnte, dass dieses Höhlenklima, in dem sich die Leute eigentlich zum Schutz aufgehalten haben, sich positiv auf Atemwegserkrankungen ausgewirkt hat. Weil die Luft in der Höhle ist aufgrund der extrem hohen Luftfeuchtigkeit und der Eigenschaft, dass sie wirklich extrem allergenarm ist, wirklich beruhigend für Atemwegserkrankungen, Allergiker und ähnliche Krankheitsbilder. so dass man dort halt eigentlich aus einer negativen Zeit wirklich was Positives mit hinausnehmen konnte, so dass das Höhlensystem auch heute für therapeutische Zwecke genutzt werden kann. Nach ungefähr 45 Minuten war dann die Führung rum und sowohl wir als Erwachsene, genauso wie die Kinder, hatten wirklich einige lebhafte Bilder dann im Kopf, was die Geschichte der Höhle angeht. Der Höhlenführer hat das wirklich klasse gemacht. Er ist sowohl informativ und interessant für die Erwachsenen-Teilnehmer unterwegs gewesen, was so seine Beiträge zu einzelnen Sachverhalten angeht. Ist aber auch wirklich lebhaft und unterhaltsam dabei gewesen, sondern dass auch die Kinder und Jugendlichen, die an der Führung teilgenommen haben, es waren nicht nur unsere Kinder dabei, sondern wirklich verschiedenste Altersstufen, so ich schätze mal so ab 4, 5 aufwärts, dann ein paar Teenager mit dazwischen. Also ich denke, die haben alle wirklich was aus dieser Führung mitgenommen. Nach der Führung, und damit komme ich jetzt zu einem Punkt, den ich gerade eben schon mal so ein bisschen angesprochen habe, nach der Führung, nach dieser Höhlentour haben wir überlegt, ob wir erstmal vor Ort noch kurz einen Kaffee trinken gehen oder irgendwie in einem Bistro eine Kleinigkeit essen, um dann noch abschließend nochmal eine kleine Runde auf den Wanderwegen durch das Naturschutzgebiet am Klutertberg zu wandern. Der Klutertberg ist der Berg, in dem die Höhle liegt. Neben der Kluterthöhle liegt dort beispielsweise, ich glaube, Bismarckhöhle, auch noch eine Nachbarhöhle, die durch einen unterirdischen wasserführenden Gang irgendwie verbunden sind, also hydraulisch verbunden sind innerhalb dieses Berges. Und wir wollten halt erst eine Kleinigkeit essen, uns stärken, kleine Pause für die Kinder machen und dann nochmal durch dieses Naturschutzgebiet wandern. Im Haus Ennepetal selber, dort liegt zum einen die Kasse von der Kluterthöhle, haben wir keine Möglichkeit gefunden. Das Haus Ennepetal ist ein Mehrzweckbau mit einer Veranstaltungshalle, mit, ja, ich glaube, einem Jugendzentrum ist da drin, verschiedene Verwaltungstrakte, aber halt nichts, was wirklich so ein bisschen auf, ich nenne es jetzt mal Tourismus oder auf Besucher hin wirklich einladend ausgerichtet ist. Klar, in dem Kassengebäude gibt es vielleicht ein Eis für die Kinder, war jetzt bei unseren Temperaturen, die wir hatten, so, ich glaube, 5, 7 Grad oder sowas Außentemperatur, nicht so das, was wir uns an der Stelle vorgestellt hatten. Dann sind wir ein bisschen drumherum gelaufen und haben dabei in der Umgebung auch nichts wirklich Einladendes gefunden. Unser Eindruck, dass diese tolle Höhle mit ihrem Kassengebäude irgendwo so zwischen Lebensmittel- und Elektronik-Discountern im Hinterhof der Stadt liegt, hat sich da irgendwie nochmal so ein bisschen verfestigt. Finde ich persönlich ein bisschen schade, weil wenn man dort schon ein Naturmonument von letzten Endes nationaler Bedeutung hat, womit man ja auch wirbt, das wirklich auch für sich genommen wirklich beeindruckend ist, finde ich es wirklich schade, dass man an der Stelle das so ein bisschen, ja, nicht wirklich ein bisschen weiter erschließt und da nicht ein entsprechendes Angebot hat. Wie dem auch sei, wir sind dann leider unverrichteter Dinge, was das Wandern auf dem Klutertberg angeht, wieder ins Auto gestiegen und sind woanders hingefahren. Aber die Höhle für sich, wirklich beeindruckend und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, die Höhle im Rahmen einer anderen Führung auch nochmal besuchen zu gehen. Langsam kommen wir jetzt zum Ende der heutigen Folge. Freut mich, dass ihr bis hierher zugehört habt. Besucht mich auch auf meinem Blog unter daslangesuchen.de oder folgt mir auf Facebook, Twitter oder Instagram. Dort findet ihr mich jeweils ebenfalls als das lange Suchen. Euer Feedback in Form von Kommentaren oder per E-Mail an podcast@daslangesuchen.de helfen mir, dieses Format für euch weiterzuentwickeln. Wenn es euch gefallen hat, teilt es und erzählt es weiter. Wenn nicht, behaltet es für euch. Vielleicht noch eins im Nachgang. Ich habe gelesen, dass in den nächsten Jahren, ich weiß nicht mehr genau, ob es 2021 oder 2023 war, dass dieses Haus Ennepetal, dieser Verwaltungsbau, von dem ich euch erzählt habe, abgerissen werden soll. Vielleicht greift man ja dann dort eine solche Idee, wie ich sie gerade hatte, dort mit einem Bistro oder einem kleinen Café oder etwas Ähnlichem im Rahmen dieses Haus Ennepetal irgendwie dort mal mit auf. Mich würde es persönlich freuen. Die Kluterthöhle ist nämlich einfach wirklich beeindruckend und auf jeden Fall ein Abstecher wert. Für die nähere Umgebung gilt dies leider nur bedingt. Wie immer findet ihr weitere Informationen zu diesem Podcast unter daslangesuchen.de/Folge 7. Ich würde mich euch auch freuen, euch beim nächsten Mal hier wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Ciao.